Frohes neues Jahr und willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ja, sei gegrüßt, ebenso frohes Neues.
Natürlich. Genau, ist zwar schon recht spät im Monat, ja. Aber weil es das erste Mal ist, dass wir hier uns wiedersehen, hören. Thema diesmal, der Völkerbund.
Genau.
Das ist der Vorläufer der Vereinten Nationen, ne?
So ist es. Und der hat den Grund gehabt in der Erkenntnis, dass der Erste Weltkrieg eine ziemliche Katastrophe gewesen ist. Jetzt nicht so sehr, was die Verwüstungen angeht. Das ist auch schon schlimm gewesen für damalige Verhältnisse. Aber natürlich nicht vergleichbar mit dem, was der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat. Aber die Frage, warum kriegen wir es nicht hin, dauerhaft Frieden zu schaffen, mit einer Ordnung, in der sich alle, nicht nur europäischen Völker, sondern auf der ganzen Welt alle Völker sozusagen einverstanden erklären können und versuchen, ihre Konflikte anders als mit militärischen Mitteln zu lösen. Diese Idee ist 1920 noch einmal sozusagen nach vorne gekommen. Es ist nicht das erste Mal gewesen, aber es ist ganz deutlich nach vorne gekommen, als eine der Ideen von Woodrow Wilson, der war der amerikanische Präsident zu dieser Zeit. Und der hat einfach gesagt, wir müssen uns verabschieden von der Vorstellung, die ja auch in unseren Tagen wieder um sich greift, dass große Staaten, mächtige Staaten mit militärischem Potenzial wichtiger sind als kleine Staaten, die sich das alles nicht leisten können, die also ihnen sozusagen ergeben sind. Also Liechtenstein und China, um es mal mit zwei ganz krassen Beispielen zu sagen, haben die gleichen Rechte und selbst dann, wenn sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben, dieses Recht durchzusetzen. Also, alle Länder gleiches Recht und auch die gleichen Möglichkeiten dann über den Völkerbund, dieses Recht durchzusetzen, indem man einfach Abstimmungen einführt und diese Abstimmungen für alle Teilnehmer bindend sind.
Ja.
So, diese an sich super einfache Idee
total
gibt es.
Total simpel, ja, ein No-Brainer, wie man sagt. Ja.
Genau, diese total simple Idee ist zum ersten Mal aufgeschrieben worden 1583.
Wow.
Das habe ich auch nicht gewusst. Der Typ heißt Hugo Grotius und er gilt sozusagen als Vater des Völkerrechts. Und er hat es damals gemacht, indem er von internationalen Gewässern gesprochen hat, weil 1583 ist ja die Zeit, in der so die ganz großen Seeexpeditionen auf dem Höhepunkt waren. Also der Seeweg nach Indien war gefunden und nach Amerika wurde gesegelt. Und es war also richtig viel los in den Gewässern. Und da war natürlich klar, also wer darf wo fischen, wem gehört was. Und da hat er dann gesagt, okay, also die Gewässer, die sind international, die gehören niemandem. Und auf diesen Gewässern gibt es Freihandel. Das ist ja auch so ein Punkt, der dann gleich damit rein diskutiert wird. Und damit modernisieren wir das berühmte Corpus Juris Civilis. Weißt du noch, was das war?
Nee, haben wir da eine Sendung drüber gemacht?
Ja.
Oh. Ja, das ist also bestimmt ein bisschen her dann.
Ist ein bisschen her und das Corpus Juris Civilis ist auch schon ein bisschen her. Also Anfang des 6. Jahrhunderts nach Christus wurde das aufgeschrieben und das ist eine Sammlung sämtlicher römischer Gesetze seit dem 2. Jahrhundert nach Christus. Und dieses Corpus Juris Civilis ist nach wie vor der Rahmen unserer europäischen Gesetzgebung. Also die Unterscheidung in bürgerliches und Zivilrecht, in Strafrecht und in Zivilrecht und in Arbeitsrecht und Familienrecht und so weiter und so fort. Das ist alles aus dieser Struktur des Corpus Juris Civilis entnommen oder entstanden. Natürlich haben wir das modernisiert, aber mit diesem eben schon genannten Hugo Grotius ist eben auch eingezogen sozusagen in die europäische oder weltweite Rechtsprechung, das sogenannte Naturrecht. Das ist das Recht, das du erwirbst in dem Moment, in dem du geboren wirst. Und manche sagen, es ist auch schon vorher da. Dem kann ich eigentlich auch zustimmen, weil auch das ungeborene Leben lebt ja und müsste eigentlich die gleichen Naturrechte haben wie das geborene Leben. Aber das ist jetzt so eine Feinheit-Diskussion. Ich sehe schon, lassen wir. Okay, also damit haben wir sozusagen die Grundlagen, die dann den Völkerbund sozusagen auch zugrunde lagen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert und es ist immer mal wieder aufgegriffen worden. Ich will es wenigstens erwähnt haben. 1795, einer der allergrößten Deutschen, die es je gegeben hat, Immanuel Kant, schreibt sein Buch oder sein Essay zum ewigen Frieden. Und das ist so eine Art, ich sag mal, Vordruck für einen universellen Friedensvertrag. Also ein Friedensvertrag schreibt Kant, muss so sein, dass er dir und den anderen nicht sofort schon die Möglichkeit implantiert, Revanche zu üben. Das heißt, wir müssen versuchen, sagt Kant, diesen Revanche-Gedanken nach einer Niederlage aus einem Friedensvertrag herauszuhalten.
Also die Reparationszahlungen
und sowas. Bestes Beispiel, okay. Alleinschuld. Ja? Ja. Also wenn ein Staat die Alleinschuld in diesem Falle am Ersten Weltkrieg bekommt, wie das bei den Deutschen der Fall war, dann ist darin der Keim für die Revanche angelegt, was wir dann in dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg erlebt haben.
Aber was ist, wenn es eindeutig ist? Also ich meine, gerade jetzt Russland hat die Ukraine überfallen und niemand sonst. Niemand hat Russland dazu getrieben, dazu animiert und sonst. Wie kann man in einen Friedensvertrag schreiben, Russland ist nicht schuld daran?
Es geht darum, dass auf jeden Fall die Ukraine nicht Revanche nimmt.
Ja.
Also das ist der eine Punkt, der ja sein könnte. Und durch den Friedensvertrag sozusagen könnte auch die Russen irgendwann wieder Revanche nehmen. Und den musst du halt so aushandeln, dass die Russen gesichtswahren aus dieser Scheiße rauskommen, mit Verlaub. Das fällt schwer, das gebe ich zu, aber es muss sein, weil wenn wir das nicht machen, das sage ich dir jetzt schon, keine Ahnung, wann es einen Friedensvertrag geben wird, ob ich dann noch lebe oder nicht, weiß ich nicht. Ich sage es jetzt mal für alle, wenn dieser Friedensvertrag einseitig die Russen zu Parias macht, also zu den Übeltätern, dann werden sich die Russen rächen, weil das kann man nicht, das geht nicht.
Ja,
das
vor allem diese Russen, also das eben, ist ja,
das die ist jetzt, in der Kamtschatka wissen gar nicht, dass Krieg ist.
So. Ja,
hast recht. Ja, und diesen auch sehr klugen
Gedanken. Das ist ja im Grunde auch das, was nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschland passiert ist. Wir müssen die irgendwie wieder in die Gemeinschaft aufnehmen und da dann einhegen. Und zwar mit weichen Mitteln und nicht mit Waffen. Ja.
Da mache ich jetzt einen Vorgriff auf mein neues Buch. Ja, es gab sehr starke Strömungen, die Deutschen zu deindustrialisieren, zu einem Agrarstaat zu machen. Das wäre möglicherweise auch passiert, wenn es nicht den Kalten Krieg gegeben hätte und die Amerikaner auf der einen und die Russen auf der anderen Seite gesehen hätten, dass die Deutschen absolut Frontstaaten sind. Die sind genau an der Schnittmenge. Und deswegen haben beide Seiten probiert, diese Deutschen, also die DDR und die BRD, in ihr System so einzubauen, dass sie, wie soll ich sagen, vielleicht Musterstaaten werden. Die Amerikaner haben dafür gesorgt, dass in Deutschland Wirtschaftswunder, also volle Regale, volle Geschäfte sind und die Leute konsumieren. Das haben die DDR-Bürger gesehen, sind massenhaft in den Westen gekommen, 3 Millionen, glaube ich, bis zum Mauerbau. Mhm. Und auf der anderen Seite haben aber die Ostländer, also die Teile des Ostblocks gesehen, boah, die DDR, das ist echt ein super sozialistischer Musterstaat. Da funktioniert alles, ja. Also die Frage ist wirklich, das ist natürlich hypothetisch, deswegen werden wir das nicht weiter tun, aber es wäre tatsächlich die Möglichkeit, hätte bestanden, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mit diesem wahnsinnigen Grauen, das ja wirklich an das herangeht oder es noch sogar übersteigt, was Russen in der Ukraine gemacht haben an verschiedenen Stellen, dass man eben angesichts dieser Katastrophe, ich sag mal, so eine Art Weltgericht aufgebaut hätte und gesagt hätte, so Leute, jetzt werdet ihr derartig unter die Kandare gestellt, dass ihr auf gar keinen Fall die nächsten 100 Jahre wieder rausgucken könnt. Ja. Das hätte man ja auch machen können.
Stimmt.
Ja. Die 100 Jahre wären jetzt bald vorbei und ich schwöre dir, wir hätten bis dahin schwer aufgerüstet und würden uns dafür klar machen,
auf andere Weise europäischer Hegemon zu werden, als wir es dann auf eine Art geworden sind, qua Export
und wie gut das gelungen ist. Auch da einfach nochmal so ein Vorgriff, damit man sieht, was das für Konsequenzen hat. 1989, das war 40 Jahre später, also als die DDR-Unruhen waren und wir die Vereinigung vor der Brust hatten, war sowohl in London als auch in Paris und in Moskau und auch in Washington die Alarmglocken weil sie dachten, jetzt kommen die Deutschen wieder.
Ja.
Ja. So, und also ich bin ja nicht ein großer Freund von Helmut Kohl gewesen, das mag man mir verzeihen. Aber wer Lust hat, soll sich das mal bei YouTube angucken. Die Rede von Helmut Kohl am 19. Dezember in Dresden, 1989 in Dresden, zu Füßen der zerstörten Frauenkirche, nachdem er bei Modrow war und festgestellt hat, mit dem Mann mache ich keinerlei Geschäfte. Er kriegt von mir nicht einen einzigen Pfennig. Mhm. So, und dann haben die Leute vorm Hotel gestanden und gerufen, Helmut, Helmut. Und er ist dann gezwungen worden sozusagen von seinen Leuten, von Blüm und Co. Helmut, du musst eine Rede halten. So, und dann ist er auf so eine Bretterkonstruktion gestiegen und steht dann da mit so ein paar Lampen, die sie irgendwie hergekriegt haben und ein paar Mikrofonen und 50.000 Leute mit Deutschland fahren. Und der erzählt denen, dass das alles nur geht, wenn wir auf unsere Nachbarn Rücksicht nehmen. Mhm. So, das heißt, 40 Jahre lang, und das war der Mitterrand, war damals französischer Präsident, war kurz davor, zu Modrow zu fahren und der DDR eine Bestandsgarantie zu geben. Ja, wow. Das war tatsächlich, das war so. Und auch der Bush, der saß in Washington, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Maggie Thatcher, die hat den Satz gesagt, ich liebe Deutschland so sehr, ich will zwei davon haben. Mhm. Insofern, da war richtig, richtig, ja, Feuer in der Bude. Und im Übrigen ist der Mitterrand tatsächlich einen Tag später nach Ost-Berlin gefahren. Er hat dann keine Bestandsgarantie abgegeben, weil eben der Kohl am Abend vorher diese Rede gehalten hat.
Okay.
Insofern kann man wirklich sehen, das sind alles langfristige Entwicklungen gewesen, die ja für den Kontinent von absolut größter Bedeutung waren. Das kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Mhm. So, und der Völkerbund wäre, wenn er denn wirklich, ich sag mal, zum Tragen gekommen wäre, auch so eine weltbedeutende Entwicklung gewesen. Er wurde es nicht, weil der Urheber dieses Völkerbundes, Woodrow Wilson, der 28. amerikanische Präsident, im Senat keine Mehrheit bekommen hat, den für die USA freigehaltenen Sitz zu besetzen.
Ja.
Das heißt, die USA haben das angestoßen, waren aber nie Teil. Und auch die Deutschen waren nicht Teil, sondern die wurden erst 1926, damals war Gustav Stresemann Außenminister, wurden also Teil dieses
Weil sie nicht durften.
Okay. Weil sie nicht durften. Das heißt, auch da war zwar irgendwie diese Gleichheit schon im Sinn, aber eben noch nicht richtig durchgesetzt. Und bei den Vereinten Nationen ist das auch nicht. Da gibt es den Ständigen Sicherheitsrat, dem gehören 5 Staaten an, die selbst Kriege führen ohne Ende.
Ja.
Ja, die Chinesen und die Russen führen einen Krieg nach dem anderen und kein Mensch tut etwas. Die Chinesen in Hongkong und gegen
Taiwan. Ach so, ja gut,
Taiwan,
nach innen, ja, okay.
In Tibet und überall, ja, wulachen sie rum und unterstützen auch die Russen und machen die chinesische Seidenstraße wieder auf. Also benehmen sich imperialistisch, sagen wir es mal vorsichtig. So, ich nehme das mit dem Krieg, nehme ich zurück. Also imperialistisch, so. Eigentlich müsste man die Vereinten Nationen auflösen, wirklich auflösen, das hat keinen Sinn so. Und auch dort Mehrheitsprinzipien einführen, genauso wie in der Europäischen Union.
Ja, aber da werden natürlich die 5 Mitglieder des Sicherheitsrats, also die ständigen Mitglieder. Ja,
natürlich, das ist wie in der Europäischen Union. Du kannst es nur einstimmig auflösen. Ja, logischerweise, genau. Ist ja klar, ist unlösbar. Ja. So, also du müsstest es auflösen und du müsstest die Vereinten Nationen mit Geld ausstatten. Das tun wir ja nicht. Das ist ein Feigenblatt, genauso wie der Völkerbund. Das ist alles Quatsch, was wir da treiben. Wir können uns die paar Millionen, die wir da reinstecken, auch sparen, weil das ist eine Schwatzbude. Tatsächlich. Sie ist einfach nur noch für, ja, Blauhelm-Missionen oder ähnliche Dinge zu schicken.
Naja, aber auch ja so eine Schwatzbude ist ja.
Ja, ich weiß.
Das ist ja eine Möglichkeit, sich auch mal, weiß ich nicht, wo sonst könnte die Ukraine noch mit Russland reden, wenn nicht auf den Fluren des UNO-Gebäudes?
Ja, das kann man auch anders organisieren, aber natürlich ist es schon, das ist jetzt eine Extremposition gewesen, genauso mit der Europäischen Union. Die aufzulösen ist natürlich high risk. Aber da was im Moment, wir gucken dann zu, wie der Herr Orban zu Herrn Putin fährt oder der Herr Fico.
Ja.
Ja, und wir können nichts machen. Wir gucken zu, dass die Ungarn ihr Gas weiter aus Russland beziehen. Die Slowakei droht der Ukraine, sie müsse jetzt Gebiete abgeben, damit endlich wieder billiges russisches Gas fließen wird und so weiter. Mhm. Das heißt, die desavouieren das. Die sind einfach jetzt müde gemacht von russischer Propaganda und wir können das nicht stoppen. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ich will es einfach nur feststellen. Ja. Vielleicht ist ja auch der Weg falsch, das russische Gas nicht zu nehmen, das kann man ja auch sagen. Aber jetzt ist eine Mehrheitsentscheidung gefallen und es gibt immer welche, die ausscheren. Wir kriegen das nicht sozusagen stringent zusammengezogen, Und deswegen hat die Europäische Union keine Macht. Und deswegen hatte der Völkerbund keine Macht. Und deswegen hat auch die Vereinten Nationen keine Macht. Weil es einfach, jeder weiß, die sind ein zahnloser Tiger. Das ist sinnlos. Aber abgesehen davon, dass die Ukraine mit Russland reden kann.
Aber wie würde man, wahrscheinlich sagst du jetzt auch, ich weiß es auch nicht, aber wie würde man so ein Ding denn so aufstellen können, dass es kein zahnloser Tiger ist? Also weil du müsstest ja eigentlich die USA, Russland, China, den Iran, Pakistan, also die müsstest ja eigentlich alle erstmal entwaffnen oder zumindest so weit abrüsten, dass die für ein Land, weiß ich nicht, wie die Ukraine, wie meinetwegen Deutschland oder auch Belgien von mir aus, dass die keine Gefahr mehr für die darstellen können. Und das wären die ja nie im Leben
machen. Machen die nicht, natürlich nicht. Deswegen sage ich ja, ich bin im Moment eher skeptisch, was das angeht. Eine Lösung habe ich natürlich auch nicht, aber ein erster Schritt wäre schon mal, sowas wie den ständigen Sicherheitsrat abzuschaffen, weil die dominieren die ganze Welt. Also wenn sie wollen, machen sie, was sie wollen.
Ja.
So, weil das sind die Atommächte, die da sitzen, das sind die großen Player, das sind die großen Wirtschaftsnationen und so weiter. Das heißt, wenn wir einfach sagen würden, wir machen eine Mehrheitsentscheidung wie in der Vollversammlung, da kannst du gucken, wer wie stimmt. Da siehst du oben an so einer großen Tafel rot und
grün. Ja.
Ja, und danach müsste man sich auch halten und dann müsste man die Vereinten Nationen in den Stand setzen, das durchzusetzen. Das heißt, man müsste es mit Militär ausstatten.
Ja, aber mit was für
und
mit,
das meine, wiederum,
das ist das, geht das, nicht. Das ist völlig abend, das ist völlig, ja, das ist völlig illusorisch. Ich überlege gerade so, illusorisch. Ja, okay, die UNO-Vollversammlung beschließt jetzt den Sicherheitsrat aufzulösen,
das und nützt zieht nichts.
Quasi alle Macht an sich. Und dann sagt die UNO, nee, so geht das nicht, mein lieber Herr Trump, Sie lassen jetzt mal Kanada in Ruhe und der Panama-Kanal, da lässt du auch mal deine kleinen Fingerchen von. Und dann macht er das trotzdem und dann müsstest du eine Truppe gegen die United States Forces in Marsch setzen. Das ist nicht,
das ist nicht vorstellbar.
Das kannst du vergessen, das könnten dann Chinesen das vielleicht noch übernehmen, aber die haben ja selber keinen Bock darauf, weil sind als nächstes sie dran, ne?
Ich sag dir aber, auf der anderen Seite fallen wir zurück in mittelalterliche Federhandschuh-Situationen, in denen der amerikanische Präsident Grönland einen Federhandschuh aufs Eis wirft und sagt, jetzt komme ich.
Ja.
Ja. Und das darf der dann auch, weil er hat den Handschuh geworfen, dann darf er das. So, ich bitte dich. Aber wir sind tatsächlich an einer entscheidenden Stelle der menschlichen Zivilisation und wir haben wirklich gute Chancen, uns jetzt gegenseitig alle auszurotten, weil wir einfach zu blöd sind.
Ja. Vielleicht ist das vielleicht, was passieren muss? Nochmal ein großer Knall.
Ja.
Also nach dem Ersten Weltkrieg, Völkerbund, nach dem Zweiten Weltkrieg, Vereinten Nationen, brauchst du jetzt nochmal einen großen Knall, damit noch mehr Leute zur Vernunft kommen? Oder, also,
ich glaube nicht. Ich glaube, dass das einfach, also man kann natürlich hoffen, dass das ohne großen Knall abgeht, dass die Leute einfach zur Vernunft kommen. Aber was da im Moment sich als Politiker herumschleicht und drängelt, die sind ja alle zu blöd, ein Loch in Schnee zu pinkeln. Das geht ja überhaupt nicht. Guck dir doch diesen Typen da an, die Orange Man in Washington. Zählt irgendwie, wir sollen jetzt 5% für Verteidigung ausgeben und er besetzt Grönland und
den
Panama-Kanal. Also ich bitte dich.
Der Witz ist, wir zeichnen diese Folge ja in der zweiten Januarwoche auf. Wer weiß, was dieser Mann alles getan hat, bis sie ausgestrahlt wird in 14 Tagen.
Ja.
Also das ist auch jetzt schon, wahrscheinlich sitzt gerade die Hörerschaft hier und denkt sich, hä, worüber reden die? Ach ja, das war ja auch noch neulich.
Ja, es tut mir leid. Also ich kann da kaum noch ernsthaft drüber reden, aber das ist natürlich bitter ernst. Also es geht tatsächlich um die Menschheit, ehrlich gesagt. Und abgesehen davon, dass wir die Klimakatastrophe mit diesem Mann auf gar keinen Fall bekämpfen werden, weil er hat jetzt ja auch neulich in England dann geraten, die Windräder in der Nordsee wieder abzubauen, weil das sei Quatsch und man müsse wieder fossile Energie nehmen. Alleine diese Vorstellung oder diese Denkart, macht einen ja völlig irre. Aber wir kommen ab vom Thema.
Ja, der Völkerbund war unser Thema.
Der Völkerbund, richtig. Also Deutschland war kein Mitglied des Völkerbundes. Und man muss tatsächlich sagen, dass direkt nach dem Ersten Weltkrieg, also 1920 folgende, Deutschland aus der Weltgemeinschaft so ein bisschen wie ausgeschlossen war. Also die sind tatsächlich sehr stark bestraft worden, nicht nur mit dem Alleinschuldparagrafen, sondern auch Gebietsabtretungen. Die Wirtschaft wurde geschliffen, das Militär wurde geschliffen. Es gab gleichzeitig am Beginn der Weimarer Republik Verschwörungserzählungen, nach denen die Deutschen keine Chance hatten und überfallen worden sind und alles Mögliche. Insofern ist eine Stimmung dann aufgekommen, die auch wirklich gegen jede Form einer internationalen Zusammenarbeit sowohl in Deutschland als auch außerhalb Deutschlands entstanden ist. Das heißt, es dauerte 4-5 Jahre, bis sich das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, stabilisiert hatte. Und wie dann eben, wie ich dann eben schon gesagt habe, bis also Stresemann seine erste Rede im Völkerbund halten konnte und dann auch klar war, okay, jetzt sind die Deutschen, ich sag mal, so ein bisschen wieder in der Weltgemeinschaft integriert. Und dann hat es noch genau 2-3 Jahre gedauert, bis die Weltwirtschaftskrise kam und der ganze Laden ist wieder zusammengekracht mit Folgen, die wir ja auch alle kennen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen halt dann die Vereinten Nationen, die dann auch wiederum von Amerika und England ausgedacht worden sind als Fortführung. Aber wie gesagt, es ist eben noch nicht der Hebel gefunden, wie man so eine Art wirksame Weltregierung einbauen kann. Wir kriegen es ja, um das nochmal auf den Vergleich zu bringen, auch nicht in Europa hin, eine europäische Regierung zu implementieren, weil dann würde der Bundeskanzler ein Ministerpräsident werden und das kriegen die einfach nicht hin, weil sie dann denken, sie sind nichts mehr wert oder haben keine Macht mehr, was weiß ich. Aber wir müssen es machen, weil ansonsten werden wir zerrieben zwischen Interessen, die größer sind als unsere.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 20. Januar 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.